Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, schön, dass ich heute Morgen wieder hier im Gottesdienst sein darf. Die Gemeinden Neuschoo und Edeweg, das wissen ja die allermeisten von euch, sind die Dienststationen, die ich hier in der Gegend hatte. Dann ist das ganz klar, dass wir da ein bisschen häufiger auch zugegen sind, während bei der dritten Station in Hamburg das dann doch schon ein bisschen seltener ist, auch wenn wir dort noch Familie haben. Dir lieben Dank für die vielen Informationen, auch gleich am Anfang. Ja, es ist eine durchaus schwierige Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Wir müssen wieder lernen, mit mehr Beschränkungen zu leben. Letzte Woche waren wir einmal zum Testen. Das hat bei uns ganz gut funktioniert. Aber ich habe auch von vielen anderen gehört, dass sie wenig Möglichkeiten und schon gar keine Termine zum Testen gefunden haben. Und jetzt ist ja die Diskussion um die dritte Impfung für alle die, die schon zweimal geimpft sind, voll im Gange. Aber auch da gibt's noch ganz wenig Termine. Da fragt man sich, was die Verantwortlichen in Verwaltung und Regierung eigentlich gelernt haben aus den dritten drei Wellen, die vorher schon gewesen sind. In Neuschoo übrigens hat der Vorstand in der vergangenen Woche sowieso schon getagt und die haben sich entschieden, was ich sehr stark und auch letztlich mutig und herausfordernd finde, die haben sich entschieden, dass seit letztem Sonntag in der Gemeinde 2G-Regel gilt. Der Test reicht dann schon nicht mehr aus. Ich bin gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Vor allem aber, und ich will das ganz bewusst auch noch einmal so gegen unser Empfinden setzen, dass doch alles ganz schwierig ist, vor allem aber bin ich noch sehr dankbar dafür, dass wir zum Gottesdienst zusammenkommen können. Das war im vergangenen Jahr nicht immer der Fall. Da mussten wir an vielen Sonntagen zu Hause bleiben. Wir dürfen uns noch treffen hier im Gottesdienst. Und das ist auch ein Grund für mich, doch sehr dankbar zu sein, trotz der Beschränkungen, die dann nur einmal da sind. Ich habe mich entschieden, heute das Bibelwort für die Predigt zu verwenden, das auch in den Kalendern wie dem Losungsbuch als Wort für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Das ist aus Jesaja 63 und 64. Beginnt mit Jesaja 63, 15 und endet mit 64, 3. Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, so dass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte. Wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern. Denn du verbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, dass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du tust all denen, du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Das war jetzt die Übersetzung aus der Basisbibel. Wenn man das im Luthertext liest, auch in der dann neuesten Revision der Lutherbibel, dann denkt man, und was sollen wir damit jetzt anfangen? Was mag uns das sagen? Das ist schon ein heute auch ganz schwieriges Wort und es scheint so gar nicht in die Adventszeit zu passen, aber ich glaube, es lohnt sich darüber einmal ein bisschen nachzudenken und zumindest an einzelnen Stellen doch einzutauchen in diese Gedanken des Propheten Jesaja. Manche von uns haben vielleicht schon einmal Erfahrungen mit verschlossenen Türen gemacht. Jetzt erzähle ich eine alte Geschichte, das tue ich ja sonst nicht so ganz gerne. Und es ist hier passiert. Wir waren noch gar nicht lange hier im Haus. Da haben wir, meine Frau und ich, denke ich, irgendetwas hier vorne im Garten gearbeitet. Die Kinder waren unterwegs, nur unsere Jüngste war noch zu Hause. Wir sind durch die Terrassentür nach draußen gegangen, haben die Terrassentür natürlich offen gelassen. Was sollte da auch schon großartig passieren? Und dann kommt unsere Jüngste, möchte aber auch nach draußen und sieht, dass die Terrassentür auf ist. Sie macht sie erst einmal richtig zu und dann geht sie zur Haustür raus. Aber wir hatten keinen Schlüssel. Der lag drin in der Wohnung. Da wussten wir, was das heißt, wenn man vor einer verschlossenen Tür steht und nirgendwo ist ein Reserveschlüssel deponiert. Das hatten wir noch gar nicht gemacht. Und dann muss man sehen, wie man wieder ins Haus kommt. Wir haben dann, ich weiß nicht mehr wo, ein Fenster gefunden, das zumindest noch auf Kipp gestellt war. Und das konnten wir dann mühsam so weit öffnen, dass die Jüngste wieder nach drinnen konnte, um die Türen zu öffnen. Verschlossene Türen. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir über Gott, über seine Welt, über die himmlische Welt einfach sagen, das ist verschlossen, wir stehen draußen und wir haben keinen Schlüssel, wir kommen nicht wieder rein, da ist auch kein Fensterchen noch halb offen, durch das man irgendwie da hinein könnte. Es ist einfach dicht, alles zu, alles verschlossen, so als würde Gott sich selbst vor seiner Schöpfung und seinen Himmel vor uns Menschen völlig verschließen. Das Prophetenbuch Jesaja ist ein ziemlich langes Buch. Es hat insgesamt 66 Kapitel. Und was wir merken, wenn wir das mal an einem Stück lesen, ist, dass es durchaus sehr verschiedene Teile in diesem Buch sind. Und darum reden wir auch davon, dass es drei Jesaja-Bücher gibt, die aber da zusammengefügt worden sind. Und diese letzten Kapitel, das dritte Jesaja-Buch, nimmt Erfahrungen der Gefangenen aus Zion auf. Manche kennen das vielleicht noch ein bisschen. In den 70er Jahren hat Boney M., diese Gruppe, einen Disco-Hit gehabt. Die Flüsse von Babylon. By the Rivers of Babylon. Ich glaube, dass die meisten Leute, die dieses Lied dann auch gerne gehört haben oder die vielleicht gerne dazu getanzt haben, überhaupt nicht verstanden haben, dass das eigentlich ein biblischer Text ist, der dahinter steckt. Wir sind an den Flüssen von Babylon in einem fremden Land. Wie sollen wir des Herrn Lied singen in der Fremde? Das sind biblische Gedanken und biblische Worte. Und so haben diese Menschen sich in Babylonien gefühlt als Gefangene aus Zion. Es hat 70 Jahre gedauert, bis die Möglichkeit da war, wieder zurückzukehren. Und viele sind zurückgekehrt nach Jerusalem. Andere sind geblieben und haben sich in diesem neuen Land ja längst eingerichtet mit Kindern und Enkelkindern und sind dort wahrscheinlich sogar erfolgreich geworden, zu Wohlstand gekommen. Und nun kommen Menschen zurück nach Jerusalem. Und sie fangen an, mit viel Eifer, mit viel Zuversicht wieder die Stadt aufzubauen. Aber es begegnen ihnen auch sehr viele soziale Missstände. Es gibt viele arme Menschen, die es kaum schaffen, sich selbst zu versorgen. Es gibt wenig Arbeit, die gut bezahlt wird, von der man leben könnte. Viele soziale Missstände. Und die Regierung ist genauso hilflos, wie die meisten Menschen es auch sind. Sie versagt, so empfinden das jedenfalls die Menschen im Land. Und das Schlimmste, das Gottvertrauen, mit dem sie doch angefangen haben, mit dem sie zurückgekommen sind und angefangen haben, wieder aufzubauen. Dieses Gottvertrauen, das wird geringer, das schwindet. Die Hoffnungslosigkeit wird größer. Wer soll denn in einer solchen Situation Hoffnung geben? Das Gefühl bleibt, dass Gott den Himmel verschlossen hat und dass Gott sich zurückgezogen hat, sich distanziert von seinem Volk und von seinen Menschen. Dieses Gefühl, wir sind ganz allein, verlassen von Gott, dieses Gefühl, das ist ganz stark geworden. Und da bricht die Klage aus dem Propheten heraus. Er kann nicht anders. Warum lässt Gott das zu, dass Menschen ihn einfach nicht mehr beachten? Warum lässt Gott das zu, dass sein Volk Israel das Bündnis mit Gott vergisst? Warum lässt Gott das zu, dass über dieses Volk Krieg und Vertreibung und Tod und Elend gekommen sind? Die Klage findet ihren Gipfel in diesen Worten. Wo ist denn nun deine Barmherzigkeit, die viel gerühmte Barmherzigkeit und Liebe und Gnade? Wo ist das denn nun? Wir können das in unsere Zeit gut übertragen. Warum lässt Gott denn zu, dass wir diese Pandemie erleben und offensichtlich immer noch keinen Ausweg gefunden haben? Warum lässt Gott denn zu, dass es im Sommer ein Hochwasser gibt im Westen Deutschlands und Menschen ihre Häuser, ihr Hab und Gut und genug Menschen auch ihr Leben verloren haben? Warum lässt Gott es denn zu, dass wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen müssen und eigentlich auch keine wirklichen Lösungen finden? Warum lässt Gott es denn zu, dass in den USA Kinder, Jugendliche mit Waffen in die Schule gehen und andere umbringen? Der Prophet erinnert Gott an sein Wesen und fordert ihn damit eigentlich heraus. So bist du doch gar nicht Gott, sagt er. So wie wir diese Welt erleben, das passt doch überhaupt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Dann erinnert er Gott daran, du bist doch die Liebe. Du bist doch unser Vater. Das haben wir doch immer gesagt und geglaubt. Du bist doch der Befreier. Heute feiern wir zweiten Advent. Wir verbinden diese adventliche Zeit ja doch mit Erwartungen. Kekse backen und natürlich essen, Kerzen anzünden, die Wohnungen und Häuser schon ein bisschen vorweihnachtlich, adventlich schmücken. Das ist so ein Stückchen vorweihnachtliche Gemütlichkeit, die wir gerne haben, die auch gut ist. Aber genau das wird heute in diesen Bibelworten überhaupt nicht erfüllt. Darum geht es überhaupt nicht. Das Thema an diesem zweiten Adventssonntag kommt in den Bibelworten des Tages schon sehr schön wieder heraus. Wohin geht unser Blick? Bleiben wir stecken in der Gegenwart und klagen nur, ohne dass wir irgendeine Art von Hoffnung finden, ohne dass wir eine Perspektive für uns entdecken können? Oder halten wir fest an der Vergangenheit und die einen sagen dann, ja, früher war alles besser und die anderen widerlegen das, früher war auch nichts besser als heute? Und dann wird uns in den Bibelworten zweierlei deutlich. Das Erste, der Blick geht immer nach vorn. Wir dürfen Hoffnung haben, weil wir es mit Gott zu tun haben, weil wir es mit dem Glauben an diesen Gott zu tun haben. Darum geht der Blick nach vorn. Und der Blick geht nach oben. Hebt euren Kopf, heißt das in diesen Bibelworten. Seht auf, hebt euren Kopf, eure Erlösung naht sich. Bei all dem, was schlimm sein mag in dieser Welt, haben wir dennoch eine Zukunft. Hoffnungsvoll dürfen wir nach vorne und nach oben auf Gott blicken, voll Vertrauen. Es geht auch in diesen Worten beim Propheten Jesaja letztlich um die Begegnung mit Gott. Aber um eine besondere Art der Begegnung, die sich zunächst in der Klage ihren Platz sucht. Der versteckt sich nicht vor Gott. Der verschweigt nicht, was ihn wirklich bewegt. Der findet keine falsche Höflichkeit Gott gegenüber, sondern der lässt einfach ganz offen und ehrlich heraus, was ihn und die Menschen seiner Zeit bewegt. Und das ist so. Vor Gott können und müssen wir eigentlich auch das aussprechen, was wir an Dunklem, an Bedrückendem empfinden. Da müssen wir auch die unbeantworteten Fragen und selbst die Zweifel in das Gespräch mit Gott, in die Begegnung mit Gott hineinnehmen. Aber, wie wir das in der Bibel ja ganz häufig sehen, in den Psalmen und letztlich auch hier in diesem Wort, Klage, das ist das eine. Herauszurufen vor Gott, was uns im Tiefsten bewegt und gar nicht gefällt, das ist das eine. Aber wir finden dann doch hin zu Vertrauen und zum Lob unseres Gottes. Ich kann diese Klage, die der Prophet da aufgeschrieben hat für die Menschen seiner Zeit, eigentlich gut nachempfinden. Warum greift Gott denn nicht ein in das ungerechte Geschehen in dieser Welt? Warum lässt Gott denn das Elend in dieser Welt zu, wie wir es doch an vielen Stellen erleben können? Warum läuft es in manchem Leben einfach nicht rund? Und ich finde, das ist etwas Befreiendes, wenn die Klage auch vor Gott ausgesprochen werden darf und wenn das auch ein Ausdruck der Beziehung zu Gott ist. Der Himmel ist nicht verschlossen. Das ist die Botschaft, die Jesaja weitergibt. Das ist die Botschaft, die auch der Evangelist Lukas weitergegeben hat. Gott verbirgt sich nicht in seinem Himmel, ganz im Gegenteil. Die Tür öffnet sich. Der Himmel reißt auf. Und es ist das Geheimnis eigentlich der Bibelworte zu Advent und zu Weihnachten, dass wir immer wieder spüren können, Gott öffnet den Himmel. Gott macht sich auf den Weg in diese Welt. Sein Licht ist schon mitten unter uns. Ein Stück vom Himmel ist immer schon da. Und sei es noch so klein, und auch wenn wir es manchmal gar nicht wahrnehmen wollen, es ist doch da, durch Christus, ein für alle Mal und nicht wieder aus dieser Welt wegzudenken. Es ist so, wir haben keine heile Welt. Das hatten die Leute damals nicht, das gab es zu keiner Zeit und das haben wir auch heute nicht. Wir stehen vor diesen drängenden Fragen um den Klimawandel. Wir sehen dann in den Nachrichten, dass an der polnischen Grenze Menschen als Druckmittel gebraucht werden. Aber es sind immer noch Menschen, um deren Schicksal es dabei doch letztlich geht. Und du hast das angesprochen vorhin. Ja, wir empfinden das so, dass diese Corona-Pandemie auch Spaltungen in unserer Gesellschaft hervorruft, die wir eigentlich gar nicht nachvollziehen können, die wir nicht verstehen, aber die doch da sind. Warum lässt Gott das zu? Vielleicht müssen wir an ganz vielen Stellen die Frage ein bisschen verändern und sagen, warum lassen Menschen das eigentlich zu? Warum lassen Menschen zu, dass es Hunger in dieser Welt gibt, wenn doch genug für alle da ist? Warum lassen Menschen das zu, dass angesichts des Klimawandels die Schritte nicht drastischer werden? Schließlich geht es ja nicht um unsere Welt, sondern um eine Welt für unsere Nachkommen, für die nächsten Generationen. Warum gestalten Menschen ihre Welt nicht menschlicher, gerechter und friedlicher? Ja, wir dürfen hoffen und darauf vertrauen, dass Gott kommt und alles ändert. Aber wir haben auch eine Verantwortung für unsere Welt mitbekommen. Wir haben einen Verstand, wir haben Hände und Füße. Wir müssen uns und dürfen uns nicht gläubig abfinden, als ginge uns die Welt nichts an. Wenn wir das so sagen wollen, dann sind wir Hoffnungsträger, Lichtzeichen in dieser Welt, weil wir von Gott berührt sind und von seinem Wort, weil wir von Christus geprägt sind und auf den Weg mit ihm gerufen sind. Wir haben vorhin schon von Sierra Leone ganz kurz etwas gehört. Das bringt mich dazu, nochmal an die Weihnachtsaktion der Weltmission zu erinnern. Jedes Jahr wieder, im Dezember natürlich, kommt das. Und das ist ja auch die Zeit, in der wir dann nochmal besonders zu Spenden herausgefordert sind. Diesmal geht es um ein landwirtschaftliches Projekt, mit dem dann auf eine sinnvolle Art dort angebaut und geerntet werden kann und Hunger und Elend auch bekämpft werden können. Es lohnt sich, das nochmal zu lesen, und es lohnt sich sicher auch, das zu unterstützen und zu fördern. Das ist ein Hoffnungszeichen für diese Länder in Westafrika. Und es ist der Glaube, der Menschen in Bewegung gesetzt hat, an solchen Projekten zu arbeiten. Und es ist der Glaube, der die Hoffnung freisetzt, dass daraus etwas Gutes werden kann. Und das ist ein Stück vom Himmel schon mitten unter uns. Solche Zeichen gibt es viele. Zuletzt ein Gedanke zum Mitnehmen nochmal und auch zum ganz persönlichen Weiterdenken. Ich habe gesagt, dass es in diesem Wort bei Jesaja immer um die Beziehung zu Gott geht, um den Glauben zu Gott. Das Volk Israel hat seine Beziehung zu Gott immer an zwei Dingen ganz besonders festgemacht. Das eine war das Land, das können wir jetzt nicht so direkt nachvollziehen. Sie haben das als ein Gottesgeschenk gesehen, als das gelobte, versprochene Land, in dem sie lebten. Und das war ein besonderes Zeichen der Verbindung mit diesem Gott, der ihnen dieses Land gegeben hatte. Und sie haben, das können wir dann eher nachvollziehen, ihre Beziehung zu Gott auch immer am Tempel in Jerusalem festgemacht. Das war Gottes Haus in dieser Welt, Gottes Wohnung in dieser Welt. Das war nun fraglich geworden, nachdem der Tempel zerstört wurde und die Menschen in die babylonische Gefangenschaft abgeführt wurden und nachdem dann auch das sehr lange gedauert hat, ehe der Tempel dann in alter Pracht wieder aufgebaut war. Aber dieses Haus Gottes, der Tempel in Jerusalem, war für die Israeliten der Ort, an dem sie sich Gott ganz nahe fühlten. Der Ort der Begegnung mit Gott, der Ort der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade Gottes. Empfinden wir das auch so? Für uns, dass wir in diesem Haus, in diesem Kirchengebäude Gott nahe sind, wenn wir hier Gottesdienste feiern? Empfinden wir das auch so, dass wir, wenn wir mit den anderen, die zur Gemeinde gehören, Gott nahe sind, wenn wir Gottesdienste feiern? Mich hat das schon beeindruckt, diese Gedanke, dass da eine besondere Beziehung ist, weil das Haus Gottes ist. Meine Beziehung zu Gott zeigt sich eben auch in der Liebe zu seinem Haus und zu seiner Gemeinde. Ja, im letzten Jahr, in der Zeit, in der wir dann auch keine eigenen Gottesdienste feiern konnten in den Gemeinden. Da haben viele von uns dann sonntags die Gottesdienste im ZDF geguckt. Und ich höre das immer wieder, dass Leute mir sagen, ja, und das sind doch tolle Gottesdienste, immer noch. Und das stimmt auch. Das sind gute Gottesdienste mit einer guten Botschaft. Darauf kann man sich gut einlassen. Aber es ersetzt mir nicht meine Gemeinde. Es ersetzt mir nicht das Haus Gottes, in dem ich dann auch zu Hause sein darf mit meinem Glauben. Gott bleibt in der Beziehung zu uns immer treu. Er hält daran fest. Aber diese Beziehung braucht dann auch unsere Treue. Und wir folgen ja der Spur, die Christus gelegt hat. Das ist, dass er heilsam und friedlich und gerecht und liebevoll und barmherzig den Menschen damals begegnet ist. Es waren wenige, natürlich wenige, die ihm damals gefolgt sind, aber es sind mehr geworden, es sind viele, es sind unzählige geworden. Die Welt hat sich durch Christus verändert und sie verändert sich durch jede und jeden, die oder der ihm glaubt und ihm folgt. Gott schafft nicht ganz plötzlich einen neuen Himmel und eine neue Erde und schon gar nicht den Himmel auf Erden. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wir immer ein Stück vom Himmel, immer ein Stück von Gott und von Gottes Welt mitten unter uns haben. Und das dürfen wir feiern im Advent. Gott ist mitten unter uns, der Himmel ist nicht verschlossen. Gott hat seinen Himmel für uns alle geöffnet und ist mit Christus in diese Welt gekommen. Amen.